Maggie hörte eine Reihe leiser Plops, wie von platzenden Blasen. Leute, die hereinwechselten. Zumindest hatten sie jetzt Gesellschaft. Cutler blaffte sofort irgendwelche Befehle, die von den Kommandeuren an die Soldaten weitergeleitet wurden. Die Marschkolonne formatierte sich zu einer langen Reihe um. Auch Maggie nahm ihre Position ein. Jetzt sah sie einzelne Menschen, Männer, Frauen und Kinder, die meisten wie Bauern oder Strandgutsammler gekleidet oder wie eine Mischung aus beidem. Sie kamen einfach hereingeploppt, auf dem ganzen Platz vor dem Rathaus. Bei ihrem Erscheinen saßen sie bereits, und wenn einer auf einem anderen landete, rollte der Neuankömmling lachend und mit einer Entschuldigung zur Seite weg. Überall wurde sofort geplaudert, es war wie auf einem Jahrmarkt. Rasch füllten viele Leute den Raum zwischen den Marines und dem Rathaus. Die Luftschiffe patrouillierten mit summenden Turbinen über ihnen, wachsam zwar, aber machtlos. Captain Cutler sah dem Treiben mit rotem Gesicht zu. Dann brüllte er:
»Bajonette!«
»Lassen Sie das«, sagte Admiral Davidson sanft, aber doch so deutlich, dass alle ihn hören konnten. »Wir sind hier, um die Herzen zu gewinnen, nicht um sie herauszuschneiden. Es wird auch nicht geschossen, es sei denn auf meinen direkten Befehl, ist das klar?« Immer mehr Leute tauchten auf und füllten den Platz, bedeckten den Boden wie menschliche Regentropfen. Einige hatten, wie Maggie verdutzt feststellte, Picknickkörbe dabei, Kuchen, Bierflaschen, Limonade für die Kinder. Andere brachten Geschenke, Körbe voller Äpfel, auf Schnüre aufgereihte große, pralle Fische, die sie den Soldaten überreichten oder, falls diese sich weigerten, sie zu nehmen, vor ihren Füßen abstellten. Captain Cutler bedrängte Admiral Davidson. »Unser Auftrag besteht darin, das Rathaus einzunehmen und die US-Flagge zu hissen, Sir.« »Na ja, es sieht doch ganz so aus, als würde Old Glory dort bereits wehen.« »Aber es geht um den Symbolismus. Lassen Sie mich wenigstens eine Schneise bis zum Eingang freiräumen, Admiral.« »Wenn Sie unbedingt wollen, Cutler. Aber ich will keinen Ärger, verstanden?« Auf Cutlers gebellte Befehle hin schwärmten einige Soldaten in die Menge aus. Inzwischen waren die Luftschiffe ein Stück gesunken und schoben sich mit blökenden Lautsprechern über den Platz. »Bitte gehen Sie auseinander! Gehen Sie sofort auseinander!« Maggie sah Jennifer Wong, die dem Kommando von der Franklin angehörte, mit ihren Kameraden in die Menge warten. Zwischen den Leuten in ihren bäuerlichen Arbeitsklamotten sah Wong mit dem Stahlhelm und der Schildkrötenpanzerung wie ein Eindringling aus dem Weltraum aus, der gerade vom Himmel herabgebeamt worden war. Wong suchte sich das nächstbeste Ziel aus. »Bitte gehen Sie weg«, sagte sie zu einer Frau um die 40, die zwischen einer ganzen Kinderschar saß. »Ich will nicht«, sagte die Frau laut und deutlich. Ihre Kinder übernahmen den Spruch wie einen Gesang auf dem Spielplatz. »Ich will nicht! Ich will nicht!« Wong blieb verwirrt stehen. Sie und ihre Leute versuchten, einzelne Bürger wegzutragen, indem sie sie an den Hand- und Fußgelenken packten und anhoben. Aber dann kamen andere, insbesondere kleine Kinder, herbei und setzten sich auf die Person, die gerade weggetragen werden sollte. Kaum waren sie angehoben, wurden die Leute plötzlich schlaff wie Marionetten und waren kaum noch zu halten. Ohne sich mit Davidson zu besprechen, wies Cutler seine Soldaten an, einige der Protestler zu fesseln. Aber die Betroffenen blinkten sich einfach in eine andere Welt und tauchten anderswo wieder auf, wo man sie nicht mehr greifen konnte. Maggie war durchaus beeindruckt von der Koordination dieses Flashmobs, der den Platz besetzt hielt, und von der Ausbildung in passivem Widerstand, die sie offensichtlich absolviert hatten. Ihre Entschlossenheit und Disziplin hätte man fast militärisch nennen können, wenn sie auch von anderen Methoden und Zielen geprägt war. Nach und nach wurde der Singsang immer lauter und ertönte überall. »Ich will nicht! Ich will nicht!« Cutler rannte frustriert und wütend zu Davidson zurück. Maggie fand, dass er die rechte Hand gefährlich nahe an seiner Pistole hielt. »Wenn wir die Rädelsführer ausfindig machen könnten«, sagte Cutler zu Davidson. »Bei so einer Meute ist es gut möglich, dass es gar keine Rädelsführer gibt, Captain.« »Dann vielleicht ein paar Salven über die Köpfe, um sie auseinanderzutreiben.« Ohne zu antworten nahm der Admiral die Mütze ab, schloss die Augen und hielt sein faltiges Gesicht in die späte Sommersonne. »Nicht?« bellte Cutler. »Wie sollen wir unseren Auftrag denn sonst erledigen, Sir?« Die letzte Silbe war schon fast ein Fauchen, Maggies Meinung nach nicht mehr weit von Insubordination entfernt, oder verdächtig nahe an einem Nervenzusammenbruch. »Wir dürfen nicht zulassen, dass sich diese Leute über uns lustig machen, Sir! Sie verstehen uns nicht!«
»Uns verstehen, Captain?«
»Admiral, Sie sind jemandem wie uns noch nie begegnet. Sie und ich, wir beide haben gedient. Wir haben an vorderster Front gekämpft. Wir waren feindlichem Feuer ausgesetzt. Wir haben Befehle ausgeführt und wir haben nicht nachgegeben. Und genau deshalb durften Leute wie diese hier ihre Kinder aufziehen und in diese bescheuerten Blockhüttenwelten ziehen, um dort die mutigen Pioniere zu spielen.«
Davidson seufzte. »Es sieht ganz so aus, als hätte sich die Welt rings um uns beide gehörig verändert, mein Sohn. Meiner Meinung nach ist der beste Krieg immer noch der, bei dem kein einziger Schuss abgefeuert wird. Lassen Sie Ihre Waffe stecken, Captain.«
»Sir!«
»Ich sagte, lassen Sie sie stecken.«